dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig ist. So sagt es der Kolosserbrief. Auf ihn, diesen einzigartigen Sohn des lebendigen Gottes, wollen wir hinschauen in unserem Gottesdienst. Wir wollen Gottesdienst feiern miteinander und auf den Sohn Gottes blicken, der das Haupt der Gemeinde ist und das Haupt seines Leibes. Er hat uns zusammengerufen zu dieser Konferenz und er hat uns auch zusammengerufen jetzt zu diesem Gottesdienst, damit wir alle miteinander zugerüstet, gestärkt werden in ihm und durch ihn. Alle meine Quellen sind in dir, ist das Thema dieser Konferenz. Da haben wir schon viel gehört, werden wir dann auch noch mal kurz darauf zurückkommen. Einen ganz herzlichen Dank möchte ich euch Geschwistern der Gemeinde hier vor Ort zurufen. Herzlichen Dank, dass wir hier unsere Konferenz halten dürfen in euren so schönen Räumen. Ich gestehe es, ich bin ein bisschen neidisch. Dass ihr eure Türen uns geöffnet habt und dass wir jetzt hier miteinander Gottesdienst feiern. Der Herr möge jetzt wirklich reichlich an euch segnen. Habt herzlichen Dank. Ja, gemeinsam sind wir Glieder am Leib Christi. Gemeinsam dürfen wir heute vor unserem Herrn stehen und gemeinsam werden wir eines Tages wieder vor unserem Herrn stehen und ihn gemeinsam anbieten, loben, wenn wir dereinst bei ihm sind, ihn preisen. Und wenn ich jetzt so, gerade so in die Runde schaue, ihr seht es ja nicht, aber ich sehe es, es ist wirklich ein sehr schöner Anblick, so viele Geschwister aus so vielen Gemeinden auf einem Fleck zusammen zu sehen. Und wir sind alle Glieder am Leib, das lasst uns nie vergessen. Und der Herr ist da, wo sein Leib ist. Wir sind im Namen des Herrn zusammen und darum ist der Herr mitten unter uns und das ist die Verheißung, die er uns gibt und auf die wollen wir uns stellen. Gut, jetzt wollen wir unseren Gottesdienst beginnen. Ich möchte euch bitten, soweit es geht, aufzustehen. Ja, lieber Herr Jesus, du mächtiger Herr und Heiland und Gott. Herr, auf dich blicken wir hin, auf dich, das Haupt der Gemeinde. Und du bist es, der auch das Haupt des Leibes ist. Und ja, wir sind alle in einem Geist getränkt, so sagt uns dein Wort. Wir dürfen Glieder an dir sein, aber auch Glieder untereinander und wir dürfen uns gegenseitig dienen. Und du hast uns zusammengeführt, jetzt dürfen wir gemeinsam vor dir stehen. Herr, und wir wollen in dieser Zeit ganz bewusst und besonders auf dich hinblicken. Bitte dich, dass alles Störende außen vor bleibt. Herr, ich bitte dich sehr, dass auch die Kinder in den Kinder- und Jugendgruppen durch dich gesegnet werden, durch die Betreuer. Herr, führe und leite auch sie. Dass schon in jungen Jahren der Glaube wächst in den Herzen. Hab du herzlichen Dank dafür. Hab du Dank, dass wir hier sein dürfen. Herr, und so wollen wir dir die Ehre geben über alledem, bitten um deinen Segen für alles Reden, für alles Hören. Bitte rüste du den Nikola aus, mit deiner Vollmacht und rede du durch ihn in unsere Herzen. Dich loben und preisen wir unseren großen Herrn. Amen. So, bitte nimm Platz. Ja, ebenso ist es mir eine sehr große Freude, dich, Nikolas, als unseren Konferenzredner und auch deine Frau Edith recht herzlich zu begrüßen. Für diejenigen, die euch noch nicht kennen, die beiden sind im Missionsdienst. Das heißt, als Missionare unterwegs, Missionare für Frankreich. Ist das richtig? Ihr habt die France pour Christ gegründet. Das ist eine Evangelisationsbewegung für Frankreich. Ihr habt vier Kinder, seit 47 Jahren verheiratet und 12 Enkelkinder. Und es war schön zu sehen gestern Abend, wie ihr beide, die beiden haben aus ihrem Eheleben gesprochen, wie ihr beide als zwei Individuen so zusammengewachsen seid und wie der Herr da wirklich die Mitte ist, Ehe und der Herr in der Mitte. Habt herzlichen Dank, dass wir da an eurer Erfahrung so teilnehmen durften. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich gehört habe, dass du unser Konferenzredner sein wirst. Ich habe deinen Namen zum allerersten Mal in der Bekehrungsgeschichte von Daniel Herrmann gehört. Er hatte sich ja bei dir bekehrt, richtig? Und das war während seiner militärischen Grundausbildung. Und der Nikola hat den Daniel motiviert, ja fast gedrängt, du musst deinen jungen Glauben bekennen. Und für einen jungen Soldaten, ich sage mal in einem Zimmer vielleicht von 10, 12, 15 jugendlichen Soldaten, die von Gott nichts wussten, da den Herrn als Einzelner zu bekennen, des Morgens und am Abend, ja, vor dem Bett zu knien und zu beten, das Wort zu lesen, das war deine Ermunterung. Und so hat es dann begonnen, er hat es auch getan. Und ganz zum Schluss war in diesem Zimmer ein Bibelkreis mit 15 jungen Soldaten, die alle den Herrn gefunden hatten. Und da habe ich mir gedacht, als ich das gehört habe, der Mann, der hat das Herz auf dem rechten Fleck, der hat den Herrn im Herzen und den würde ich gerne kennenlernen. Und heute bist du da. Die letzten Tage habe ich auch viel von dir gehört, habe sehr viel mitgenommen. Bin sehr froh, dass ihr da seid. Jetzt wollen wir den Herrn gemeinsam loben. Wir greifen nicht zum Liederbuch, wir greifen zur Folie. Bitte das erste Lied. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank. Wollen wir gemeinsam singen.
Solange noch geblättert, ergreife ich nochmal die Gelegenheit wie gestern. Weil gestern waren nicht alle da. Möchte noch auf was hinweisen. Darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Axel Wolf, komme aus der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Kulmbach. Und wir haben zwei Veranstaltungen. Die eine etwas näher, die andere etwas später. Seid da auch herzlich eingeladen zu kommen, aber auch dafür zu beten. Vom 19. bis 21. Juli haben wir so eine Vortragsreihe mit Karl-Heinz van Heiden bei uns in der Gemeinde, evangelisch-freikirchliche Gemeinde in der Langgasse in Kulmbach. Seid herzlich dazu eingeladen. Thema ist noch nicht so bekannt. Geht auf die Homepage. Ich habe jetzt die Adresse nicht im Kopf. Gebt da einfach bei Google EFG Kulmbach, dann findet das schon. Ja, die zweite Veranstaltung ist im Oktober. Vom 11. bis 13. Oktober haben wir den Werner Gitt in Kulmbach. Und zwar am Freitag in der Stadthalle und Samstag, Sonntag in Stadtsteinach. Das ist von Kulmbach so 10, 15 Kilometer weg. Auch noch kein Thema bekannt und wann es anfängt, aber guckt dann rechtzeitig auf die Homepage. Betet auch dafür, dass auch da noch Menschen erreicht werden. Ja, ein drittes habe ich noch zum Abkündigen. Im Foyer, da auf dem Stuhl, da liegen noch so ältere KFG-Hefte. Dürft ihr gerne mitnehmen. Ältere heißt nicht, dass es überholt ist, sondern dass auch noch aktuelle Dinge drinne stehen. Auch von einer anderen Mission sind da auch noch Hefte über Gemeindegründung. Dürft ihr gerne mitnehmen. Ein paar Kalender, ich hab's Kalender, sind auch noch da. Dürft ihr auch gerne mitnehmen. Ja, danke. So, ich denke, jetzt können wir das Lied spielen.
Ja, lieber Herr Jesus, alles hast du für uns getan und alles dürfen wir durch dich haben. Und durch dich sind wir reich gesegnet, denn du möchtest segnen. Und du hast nichts zurückbehalten, lieber Vater im Himmel, sondern du hast alles in Jesus uns gegeben. Wie solltest du uns mit ihm nicht alles schenken, so sagt dein Wort, und wir loben und preisen dich dafür. Herr, alle unsere Quellen sind in dir. Und so hilf du uns auf. Hilf uns auf, an dir zu sein, von dir zu empfangen, uns ganz auf dich zu fokussieren, denn du bist der Herr. Du bist Gott und sonst keiner mehr. Du bist der König der Könige und Herr aller Herren. Und als solchen beten wir dich an und loben und preisen dich. Danke, großer Herr. Danke dir sei die Ehre über allem. Amen. Bitte nimm Platz. Ein paar ganz kurze Ankündigungen. Thomas hat es gestern schon gesagt. Es gibt von der ganzen Veranstaltung hier, sind CDs aufgenommen worden. Es gibt eine Liste, die draußen auf dem Tisch, auf einem der Tische links ausliegt. Dort kann jeder seinen Namen, die Adresse und auch die Anzahl der CDs eintragen, die er gerne haben möchte. Unkostenbeitrag waren, glaube ich, 7,50 Euro. Dann habe ich ein ganz kurzes Wort zum Thema fränkische Brüder. Die fränkischen Brüder sind die, die jetzt hier gemeinsam diese Konferenz ausrichten dürften. Und letztendlich, wer steht dahinter? Es sind viele, viele kleine fränkische Gemeinden, die sich zusammengetan haben, um gemeinsam solche Veranstaltungen wie diese durchzuführen, sich gemeinsam auch zu helfen. Es gibt keinen Dachverband, es gibt keinen Verbund, es gibt keinen Bund, was auch immer. Aber wir haben uns über das Samstagsbibelseminar kennenlernen dürfen und das wollen wir gerne weiterführen. Es gibt einen regen Austausch zwischen den Gemeinden und darüber freuen wir uns sehr. Und daraus sind die fränkischen Brüder entstanden. Jetzt habt ihr einen kleinen Hintergrund zu dem Begriff fränkische Brüder. Gut, auch heute wollen wir wieder einen Unkostenbeitrag, eine Kollekte sammeln für die Unkosten, die für die ganze Konferenz da sind. Da soll natürlich auch, Geld für die Mission in Frankreich, France pour Christ, dem Nicolas mitgegeben werden können und auch für ihn, für seinen Dienst, den er an diesem Wochenende hier für uns tut. Ich gebe das jetzt einfach mal rundum. Und in der Zwischenzeit darf ich dann den Markus Finkel nach vorne bitten. Er wird uns ein paar Bücher vorstellen und ein Lied hat er uns auch noch mitgebracht.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Markus Finkel, wurde ja schon erwähnt. Ich komme aus München. Ich bin zur Frankenkonferenz gekommen. Ich wurde eingeladen, um hier einen gut sortierten Büchertisch aufzubauen mit guter christlicher Literatur. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, gerade auch heute in der Zeit unserer modernen Medien, dass das Lesen immer noch die beste Methode ist, wie man sich weiterbilden kann und wie man den Dingen auf den Grund gehen kann. Und keiner kann sich die Bibel auf seine eigene Festplatte brennen. Und selbst wenn es ginge, dann würde es ihm nichts nützen, weil das wäre nicht lebendig. Und darum plädiere ich immer wieder fürs Lesen und ich habe sehr gute Literatur dabei. Ein neues Buch von John Lennox. John Lennox ist vielen wahrscheinlich ein Begriff, das ist ein gläubiger Wissenschaftler. Und der John Lennox war letztes Jahr, im November war der bei uns in München und hat mehrere Vorträge gehalten mit großer Resonanz. Es waren wirklich sehr viele Menschen da, viele Gäste, viele Außenstehende. Wir hatten eine Kirche gemietet, was jetzt normalerweise, wir hatten leider nur noch diese Räumlichkeit bekommen. Eine große Kirche, aber passt ja trotzdem. Und die war voll. Über 1000 Leute haben dem John Lennox zugehört. Wir haben als Brüder in München, haben wir eine Zeit mit dem John Lennox verbracht und das war für mich persönlich eine der schönsten Erlebnisse, die ich hatte als Christ, weil der John Lennox, das ist einfach so, er ist ein hochkarätiger Wissenschaftler, aber ein Mann des Glaubens, ein Mann Gottes, der aber gar nicht abgehoben, ganz einfach die Argumentation der Atheisten und anderer Gottesleugner ganz einfach und ganz seelsorgerlich voller Liebe widersteht. Und dieses Buch handelt davon, Gott im Fadenkreuz, warum der neue Atheismus nicht trifft. Wer dieses Buch liest, wird verstehen, dass wir Christen den Verstand keineswegs an der Garderobe abgeben müssen oder sollen, sondern wir haben Antworten auf Fragen. Und das lege ich jedem ans Herz, der auch, es ist eigentlich ein modernes apologetisches Buch, das heißt, den Glauben verteidigend. John Lennox, Gott im Fadenkreuz, warum der neue Atheismus nicht trifft. Und jedes Mal, wenn der auf Atheisten trifft, sind die Atheisten danach sprachlos, weil sie können nichts mehr sagen. Sie haben keine Argumente mehr. Kostet 19,95, ist aber allemal die Investition wert. Was ist eine Seele wert? Tony Anthony, das ist der Mann, der Tiger, den Tiger zähmen. Er hat ein gewaltiges Zeugnis und er ist ein leidenschaftlicher Evangelist. Und als solcher schreibt er hier über persönliche, leidenschaftliche Evangelisation. Und das ist ein sehr spannendes Buch, weil sehr viel Autobiografisches einfließt. Und er hat ganz interessante und auch haarsträubende Begebenheiten in seiner Evangelisation, in seinem Leben erlebt. Und er plädiert dafür, ein ganzes Evangelium zu verkündigen und nicht Halbwahrheiten. Gestern hat mir ein Bruder gesagt, es ist modern geworden, dass man Johannes 14, Vers 6a sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und den zweiten Teil verschweigt. Aber das ist nicht die Wahrheit. Denn die Wahrheit ist, dass nur durch Jesus, dass wir nur durch Jesus selig werden. Und wir wissen das. Wir dürfen das nicht zurückhalten. Und es gibt viele Menschen, gerade in unserer postmodernen Zeit, die keine Ahnung davon haben, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das müssen wir den Menschen beibringen. Das müssen wir den Menschen sagen. Wir müssen sie dahin führen, dass sie überhaupt erst mal verstehen, warum das geschehen ist. Und dann können sie vielleicht an das Evangelium glauben. Und dafür plädiert er hier, was ist eine Seele wert? Die Frage ist schwer zu beantworten. Aber wenn wir an unsere eigene Seele denken, ist sie natürlich unendlich viel wert. Aber würden wir nur alle die Seelen der anderen Menschen so kostbar erachten wie unsere eigene, dann würde die Welt besser aussehen, oder? Was ist eine Seele wert? Leidenschaftliche Evangelisation, 8,90 €. Dann empfehle ich unbedingt dieses Bibelprogramm. Clever heißt es und es hat seinen Namen zu Recht. Für den Preis, das stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut, 19,90 €. Über 10 Bibelversionen, viele Kommentare und ganz interessant, ein komplettes Strong-Lexikon, also mit Hebräisch und Griechisch. Und es gab ja mal oder gibt ja immer noch diesen Bible-Workshop und der ist mittlerweile so überholt und veraltet. Und das hier ist ein ganz einfaches Programm, da hat man auch Zugriff online, kann man sich die neuesten Versionen runterladen und auch kostenlos noch Software draufladen, noch Inhalte besorgen. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich arbeite seit 2 Jahren damit und ich bin immer mehr aufs Neue richtig begeistert. Also wenn wir schon Computer nutzen und solche Sachen, dann bitte sinnvoll. Gut. Und jetzt wurde ich gebeten, ein Lied zu spielen. Das ist ein eigenes Lied. Ich mach's schon. Ich glaube, kein anderes Thema wurde so vertont wie dieses Thema, nämlich die Liebe. Und das Lied heißt Was ist Liebe? Und ich kann diese Frage nur beantworten, weil es so in der Bibel steht. Erzähl doch mal. Was ist Liebe? Ja, was ist Liebe dennoch wert? Heutzutage. Ich sage, wir leben alle verkehrt. Was ist Liebe? Was ist Liebe dennoch wert? Heutzutage. Wir sind alle gestört. Was ist Liebe? Ja, glaubst du denn daran, dass ich jemand so lieben kann? Ja, so lieben kann. So wie du bist. Oh, was ist Liebe? Ich sage dir, was Liebe ist. Wenn dich jemand so sehr liebt, dass er sein Leben für dich gibt. Ja, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ja, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Liebe ist. Wenn du Gott vertraust, und auf Jesus Christus schaust, weil er deinen Dreck am Kreuz getragen hat. Und wenn du auf Jesus baust, Liebe, und
unsagbare ewige Liebe.
Dann kannst du dich selbst und auch andere
wieder lieben.
Vielen Dank, Markus, für dein Lied, für die Buchvorstellung. Johannes 3,16 in Liedform. Vielen Dank. Gut. Alle meine Quellen sind in dir. Da haben wir jetzt viel gehört in diesen Tagen vom Nikola, von euch beiden aus eurer Ehe. Was von der Gnade im krassen Unterschied zum geistlichen Krampf war, neue Lebensqualität geht, oder ob der Herr immer der ist, der Maßstab, die Referenz für alles ist, der Grund, Eck und Schlussstein des geistlichen Tempels für Gott. Wir haben gehört über den Schlüssel zur wahren, zur echten Ruhe, über das Weitergeben der Fackel, über das Geborgensein in ihm, wenn wir Trost brauchen, über eure Erfahrungen des Ehelebens. Hast du deine Quellen in ihm, unserem Herrn, der das Leben ist? Bei ihm nur ist die Fülle, sagt der Kolosserbrief, bei ihm. Ihm, einer Person, und er gibt gern, er möchte segnen, er möchte dich als sein Kind segnen. Aber das macht sich eben fest an einer Person, und diese Person ist Jesus Christus. Und an der lebendigen Beziehung zu ihm. Wir müssen darauf achten, dass unsere Leitungen nicht verstopft sind. So hat es der Nikola im Bild gebraucht. Und die Schrift gibt uns eine Verheißung. Und sie zeigt auch gleichzeitig, wo der Herr uns hinbringen will. Die möchte ich noch ganz kurz vorlesen. Die steht nämlich im Psalm 34. Der Psalm 34 beginnt: Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und dann im Vers 6. Die auf ihn sehen, werden strahlen. Und da steht, werden strahlen vor Freude. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Im Römerbrief im Kapitel 14, der Vers 17 heißt: Denn das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Freude im Heiligen Geist. Da werden wir heute noch viel hören. Ja, das wünschen wir uns ja alle. Freude am Herrn, Freude im Herrn. Das wünschen wir uns alle sehr. Und dass der Herr uns alles ist und alles wird. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, sagt Nehemia. Ja, Nikola, an dieser Stelle möchte ich dich gerne nach vorne bitten, dass du jetzt zu uns redest.
Danke vielmals. Ja, ich habe viele noch nicht gesehen. Ihr habt etwas verpasst. Nicht, weil ich gut gesprochen habe, sondern weil Jesus wirklich die Quelle des Lebens ist. Und vorhin haben wir gesungen, dass wir nur für dich leben wollen. Ich lese dazu, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, das macht nichts. Zwei Verse, die haben das Leben meiner Frau geprägt. Eigentlich solltest du jetzt hierher kommen und das sagen. Komm doch gerade da. Ne? Sie weiß es noch nicht, aber jetzt weiß sie es. Was sind die zwei Verse, die dich geprägt haben, und warum haben sie dich geprägt?
Also das ist 2. Korinther 5, 15. Das war das Leitmotiv in einer Jugendfreizeit, wo ich teilnehmen konnte. Da steht nämlich: Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das wusste ich, das gilt für mich, das möchte ich für mein Leben festhalten. So in dieser selben Zeit, da ist meine Mutter nämlich an Krebs gestorben. Ich war damals so zwischen 15 und 17, als sie erkrankt war. Und sie ist dann gestorben und das hat mich sehr geprägt. Ich habe gesehen, wie vergänglich wir sind. Und die Großmutter wohnte im selben Haus, die wollte dann, wir waren 5 Kinder, die wollte dann uns die Mutter ersetzen. Und in derselben Woche wurde sie von einem Motorrad umgefahren und auch getötet. So hatten wir innerhalb von einer Woche keine Mutter mehr im Haus. Und das hat mir gezeigt, wie unser Leben so schnell vergehen kann. Und das hat mich darum getroffen. Wenn wir nicht wissen, keiner weiß, wie lange wir Zeit haben, da möchte ich mein Leben, ob es dann kurz oder lang ist, jetzt ist es schon sehr lang, finde ich, aber jeden Tag möchte ich für Jesus leben, weil er sein Leben für mich gegeben hat.
Danke. Das war eine Kurzfassung, ausgezeichnet. Ja, wir haben das Spontane gern. Mein Thema: in allem, trotz allem. Trotz allem. Jesus bleibet meine Freude. Ich wurde sehr gesegnet durch das Studium des Philipperbriefes. Habe verschiedene Predigten darüber gemacht. Ein kleiner Überblick, schnell, von dem, was mir so wichtig wurde. Kapitel 1. Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Das schreibt Paulus in größten äußeren Schwierigkeiten. Kannst du das sagen in deinen einfacheren Schwierigkeiten? Notiert euch bitte den Satz. Für mich bedeutet Leben... Schreibt weiter. Ergänzt. Ist Sterben für dich ein Verlust? Für die Hinterbliebenen sicher. Aber für die, die zu Jesus heimgehen, ist es ein Verlust, weil du dich an etwas krampfhaft hältst, das du unbedingt nicht loslassen kannst. Viele leben nicht, weil sie meinen, das Leben ist in etwas. Reichtum, Vergnügen. Aber nicht in Jesus. Paulus schreibt das im Gefängnis, in einer Situation, wo Brüder ihm das Leben, den Dienst schwer gemacht haben. Er schreibt 1,21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Paulus sieht zwei Varianten. Erstens, das Beste, mit Christus zu sein. Denkt daran, wir sind ja nur in Schulung, Zubereitung. Das Schönste kommt erst. Zweitens, das Nötigere. Hier zu bleiben, um den Gemeinden zu dienen und sie im Glauben zu fördern. Das hat mich herausgefordert persönlich. 2007 sind wir in den Ruhestand gegangen. Wir stehen ruhend. Dritter Lebensabschnitt. Wir möchten gerne, dass dieser dritte Lebensabschnitt die Krönung des Lebens werde. Der Herr hat uns so reich gemacht. Wir wollen doch diesen Reichtum, ich spreche nicht von Geld, aber diese Erfahrungen, was wir mit Jesus haben, das wollen wir nicht einfach begraben. Wir möchten das bis zum letzten Atemzug für andere einsetzen. Eben als wir dann 2007 in den Ruhestand kamen, fragte ich mich, und jetzt? Und jetzt, Campingcar unterwegs, um mich drehen, Wellness genießen, was meine ganzen Jahre geprägt haben, kann doch jetzt mit dem Ruhestand nicht einfach anders werden. Christus ist mein Leben. Ich will nicht um mich drehen, sondern wir wollen unser Leben für ihn einsetzen. Wir wollen nicht einfach Aktivismus, sondern Früchte tragen, die den Vater verherrlichen. Kapitel 2. Bis wann predige ich schlussendlich? Kannst du mir das sagen? Nach dessen ist um wie viel Zeit? So gegen 5:45 Uhr, so ist das drin. Danke. Super. Schnallt die Gurten an. Kapitel 2. Ich möchte das so überschreiben: Christus, meine Referenz. Bei einem Konzert müssen die Instrumente zuerst eingestimmt werden. Aber auf was? Die erste Geige gibt den Ton an. Aber sie hat sich vorher schon abgestimmt. Wer ist der Tonangebende in eurer Gemeinde? In Spannungen, wer gibt den Ton an in eurer Ehe? Es gibt nur einen Ton, auf den sich die Instrumente abstimmen. Das A, 440 Hertz. Darum gibt es Stimmgabeln. Wenn die Instrumente nicht eingestimmt sind, dann gibt es Missklang. Kakophonie oder ja, so sagt ihr das auch. Gibt es gegenwärtig in deiner Ehe, in eurer Gemeinde Missklang? Vielleicht ist da einer, der sagt, das ist der Ton. Frage, hat er sich schon abgestimmt vorher? Mit dem A, das für alle gilt. Es kostet uns etwas. Davon haben wir gestern Abend in der Ehe gesprochen. Uns auf das A, internationale A, Jesus Christus, zu hören und unsere Haltung einstimmen zu müssen. Sehr oft ist dann wie bei der Geige, bis man den Ton hat. Man muss dann zuerst gut hören und merken, du, da bist du daneben. Darum bin ich überzeugt, dass Buße nicht nur bei der Bekehrung nötig ist. Dieses Hinhören auf ihn, dieses mich einstimmen, das ist Buße. Nur indem wir uns mit ihm, Jesus, einstimmen, können wir auch untereinander zur Harmonie kommen. Darum schreibt Paulus im 2. Kapitel, seid so gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Wir kennen das, wir singen das sogar im Lied von seinem Runtersteigen und dann seinem Aufsteigen, weil der Herr ihn Gott ihn über alle gesetzt hat. Aber warum steht denn das, dass wir ein Lied daraus machen? Es steht darum in diesem Text, weil wir nicht so gesinnt sind wie Jesus Christus. Weil wir immer wieder um unsere eigenen Interessen drehen. Er ist Herr und wurde Diener. Wir wollen, dass die Leute uns dienen. Er hat seinen Thron verlassen und wurde Sklave. Und wir kämpfen um den Thron. Wir streiten darum, wer ist der Erste? Der Tonangebende. Liebe Freunde, bei unserer Bekehrung, ich hoffe, ihr seid bekehrt. Ich hoffe, ihr habt nicht nur irgendwo eine Erfahrung gemacht, eine Hand gehoben, eine Entscheidung getroffen. Bekehrung ist mehr. Bekehrung ist Abkehr. Bei der Bekehrung haben wir uns von der Rebellion abgekehrt. Und Jesus Christus als Herr und Retter in unser Leben aufgenommen. Wir haben vor ihm kapituliert. Es ist doch ganz logisch, wenn Gott ihn zum Herrn und König aller Könige gemacht hat, dass Jesus Christus auch den Thron in unserem Leben nehmen will. Und das bringt Veränderung, Revolution. Er stellt alles auf den Kopf. Unsere Beziehung will er verändern. Unsere Prioritäten will er umstellen. Liebe Freunde, sind wir wieder ins alte Fahrwasser zurückgefallen. Was sind deine Prioritäten? Ist Jesus Herr in deinem Leben? Kapitel 3. Hat nur 4 Kapitel im Philipperbrief. Kapitel 3. Jesus mein Ziel. Ich wurde von ihm ergriffen. Von seiner Liebe zu mir überwältigt, hast du gesungen. Kaum zu fassen, dass er mich nun definitiv vor Gott gerecht gemacht hat. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kann ich nicht mehr verlieren. Alles, was Gott mir schenken will, ist in Jesus Christus zugänglich. Alle meine Quellen sind in ihm. Ich bin von ihm erfasst. Aber das hat mein Herz zum Brennen gebracht. Als ich meine Frau zum ersten Mal so richtig in den Blick gekriegt habe und sie zu lieben begann und das dann meiner Mutter gesagt hat, hat sie gesagt, weiß ich schon. Ich habe einen Jugendchor dirigiert und sie hat da drin gesungen. Es waren 100 junge Leute. Und die hat gesehen, welche Person es ist. Wisst ihr so? Da hat es geblitzt irgendwo in den Augen. Ich habe es nicht gesehen, aber das kann nur eine Mutter sehen. Von Jesus erfasst, das heißt, von seiner Liebe erfasst, brennt dein Herz für ihn. Oder bist du nur Gemeindebesucher am Sonntag? Großer Unterschied. Ich bin von Christus erfasst und habe Verlangen nach ihm. Ich möchte ihn immer näher, tiefer kennenlernen. Paulus schreibt in der französischen Übertragung von Kühn, heißt es, an Christus glauben, ihm Vertrauen schenken, heißt ihn immer tiefer zu erkennen. Christus meine alles. Ihm gegenüber verblasst alles andere. Das wirklich Kleine wird kleiner. und das Große wird groß. Von Christus ergriffen. Ich möchte ihm Vertrauen schenken, ihm gehorchen und so wie Paulus sagt, ihm immer ähnlicher werden. Immer ähnlicher. Immer ähnlicher. Aber wir sind noch lange nicht vollendet. Christus ist unser Ziel. Wir sind noch unterwegs, aber mit der Gewissheit, wie steht Philipper 1,6, Gott wird sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ich habe das irgendwo angeführt in einer der Botschaften. Ich bin mir immer mehr von zwei Dingen, wichtigen Dingen mir bewusst. Das erste, dass der Herr mir durch sein Wort, durch die Umstände, in die er mich stellt, durch die Leute, mit denen ich zusammenlebe und arbeiten muss und die mir begegnen, dass er mir zeigt, was in mir ihm noch nicht ähnlich ist. Das bringt es ans Licht. Da kommen meine Reaktionen ans Licht. Versteht ihr? Da kommt die Bitterkeit heraus. Ich kann nicht vergeben. Vergeben schon, aber nicht vergessen. Und so weiter. Ihr kennt ja alle diese Sätze. Das kommt einfach raus. Und das Zweite. Und sobald ich davon überzeugt werde, ich möchte lernen, schnell Buße zu tun. Wenn ich am Morgen um 8 Uhr gesündigt habe, nicht warten, 10 Tage später, um das meiner Frau wieder in Ordnung zu bringen. Aber man kann ja sofort wieder zurückgehen in die Küche und sagen, du, so wie ich gehandelt habe, das war nicht recht, vergib mir. Ihm recht geben, wir müssen nicht unsere Sünde erklären. Einfach sagen, du hast recht. Ich habe gefehlt. Ende des Kapitels 3 schreibt Paulus, dass Jesus Christus unsere Hoffnung ist. Vers 20, wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt und seinem auferstandenen, unvergleichlichen, unvergänglichen Leib gleich werden. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Eben das Schönste kommt erst, stellt euch mal vor. Das Vollkommene. Da seht ihr nicht mehr die Ecken und den Charakter und ihr seht dann den Nikola verändert. Ihm gleich. Viele haben das Herz schon im Himmel. Aber bitte landen. Du bist gegenwärtig noch auf Erden. Mit beiden Füßen. Hier haben wir einen großen Auftrag. Unser Auftrag ist nicht ein schönes Gemeindehaus hinstellen. Unser Auftrag ist, lebendige Steine zu suchen im Steinbruch und sie zu Jesus zu führen. Jeder hat seinen Platz in der Ehe, Familie, in der Nachbarschaft, am Ort, in den Nachbarorten, im Frankengebiet und denkt auch noch nach Frankreich. Wir sind Lichtträger. Philipper schreibt, also Philipper, Paulus schreibt, den Philipper, 2, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Wir sollen uns der Welt nicht anpassen, nicht in diese Kompromisse hineingehen, sondern hier steht es vorbildlich leben. Es braucht Referenz. In der dunklen Nacht braucht es die Sterne. Hier können wir uns orientieren. Das ist nicht einfach. Wir stehen in einem harten Kampf, gehen durch Prüfungen, leiden wie alle Menschen. Christen haben auch Krebs, sind auch gelähmt, machen manchmal auch bankrott, gehen auch durch Arbeitslosigkeit, haben auch Spannungen in der Ehe. Das sind ja zwei Sünder, die sich reinigen. Aber wir wollen uns an Jesus Christus ausrichten, und das ist was anderes. Wir haben eine herrliche Botschaft. Aber diese herrliche Botschaft ist gefährlich. Darum mobilisiert sich der Feind. Nein, wenn wir nur um uns drehen, dann ist gefährlich, lasst sie schlafen. Aber sobald Gemeinde Jesu aktiv wird und neu seinen Auftrag erkennt, kann etwas geschehen. Stellt euch mal vor, Schwabach, 40.000 Einwohner, was kann da geschehen? Der Feind möchte immer wieder die Lichter auslöschen und ihre Lampen verlöschen. Hat einer mal einen Titel gegeben, ein Buch. Er möchte die offensiven Gemeinden lähmen, trennen, neutralisieren. Dann geht man schlussendlich nur noch in den Gottesdienst ein. Er möchte die einen gegen die anderen aufstiften. Durch falsche Lehren trennen. Er möchte dich in Kompromisse verwickeln. Gestern Abend haben wir vom Ehebruch gesprochen. Geht uns auch an. Er möchte gerne, dass wir plötzlich unsere Liebe, warum nicht da und so, irgendwo anders suchen. Anstatt zu lieben, wie es der Bruder in der Einleitung gesagt hat, die Frau von einem Mann, warum? Er sagt, ich liebe dich, ich will dich lieben, ich muss dich lieben. Habe ich richtig zusammengefasst? Danke. Die Bibel sagt es. Darum ermahnt uns Paulus, Kapitel 4, Vers 1, das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde, haltet daher treu zum Herrn. Kapitel 4. Jesus bleibt in allem, trotz allem meine Freude. In der neuen Genfer Übersetzung, ich lese einen bekannten Vers, den ihr auswendig könnt, ich weiß es, aber ihr kennt ja nur den vierten, vielleicht den fünften, sechsten, siebten, achten, ganz bestimmt nicht. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Ich habe auf Internet versucht, das zu prüfen, aber ich hörte, dass als Bach Jesus bleibet meine Freude geschrieben hat. Kennt ihr? Das war nicht nur ein Wunsch, aber ein Glaubensbekenntnis. Interessant, die französische Übersetzung heißt, Jesus möge meine Freude bleiben. Das ist nicht das, was er geschrieben hat. Ich hörte, dass er das geschrieben hat, nachdem er seine Frau verloren hat, Kinder durch Krankheit gestorben sind und er selber blind geworden ist. Das ist was anderes, als einfach zu sagen, Jesus ist meine Freude. Jesus ist meine Freude. Das stärkte ihn, macht ihn fest, mitten in der Prüfung. Weil er die Quelle der wahren Freude ist, die sprudelt. Ich habe gezeigt, ich bin ja verbunden mit ihm. Ich stehe in seiner Hand. Was auf mich zukommt, geht alles durch seine Kontrolle. Er ist mit mir. Wisst ihr, wie das Matthäus-Evangelium beginnt? Eine Jungfrau wird schwanger. Der Name wird sein Immanuel. Gott ist mit uns. Wisst ihr, wie das Matthäus-Evangelium endet? siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis zum Ende der Welt. Was für eine Aussage. Jeden Tag. Heute am 9., am 10. auch. Nicht nur, wenn alles gut geht, aber auch, wenn ich total entmutigt am Boden liege, in den Schwierigkeiten, in meinen Unmöglichkeiten, auf dem Sterbebett. Er ist da. Ich erinnere mich an eine alte Frau, die wurde, glaube ich, fast 100 oder 100, Mama Süß, 100. Ja. Als die besucht wurde in ihrem alten Heim, sie hatte so dicke Beine und schon so lange war sie, ich konnte sich nicht mehr bewegen und so weiter. Und als die Leute kamen, sie zu besuchen, fragten sie, wie geht es dir? Sie sagte, mir geht es gut, Jesus ist da. Ha, verstehst du? Ändert alles. Er ist nämlich wirklich alles, was ich brauche. An einer französischen Konferenz, Erweckungskonferenz, haben wir auf Französisch das Alphabet gemacht. Wenn Jesus A und O ist, also Anfangsbuchstaben, Endbuchstaben, dann muss ja für jeden Buchstaben etwas dastehen. Ja, und dann haben wir das Alphabet gemacht und haben gesehen, wunderbar, was er alles ist. Ich weiß nicht, ob das so geht auf Deutsch, ich habe es probiert. A und O, B, Brot des Lebens, C, Christus, D, Diener, E, Ewiger, F, Friedefürst, G, Gott, H, Herr, I, Immanuel, J, Jesus, K, König und so weiter. Macht weiter. Jeden Tag. All das ist Jesus. Darum erteilt uns Paulus den Befehl. Freut euch im Herrn alle Zeit. Das gilt also nicht nur für die fröhlichen Naturen. Da sagt einer, ja, du lachst doch sowieso immer. Hä? Du bist ein Fröhlicher. Hä? Das gilt auch für unsere schwersten Situationen. Das gilt nicht nur für den Gottesdienst. Freude an Jesus ist unbedingt notwendig zum Leben. Sie bringt Dynamik ins Leben. Gewissheit, sie macht Mut. Die französische Bibelübertragung von Philipper 3,1 sagt, die Freude wird für euch eine Kraft sein, die euch Gewissheit bringt und euch festmacht. Aber bitte, kann man denn jemandem befehlen, freu dich alle Zeit. Kommt man so rein? Hey Nikola, freu dich alle Zeit. Ja, das kann man befehlen. Wisst ihr warum? Man kann nämlich einen anderen Befehl erteilen. Kehr dich weg von dir selber. Und vertraue dein Leben und deine Umstände Jesus an. Hebräer 12 ermahnt uns, den Blick auf Christus zu richten. An einer Konferenz sagte uns Don Jacobs, ich habe ihn schon mal zitiert diese Tage, wer sich vom Licht abwendet, sieht nur noch seinen Schatten. Wenn ich auf meinen Schatten schaue, da bist du komplett enttäuscht. Aber wenn ich mich vom Schatten abkehre und das Licht sehe, dann erfüllt mich neu die Freude. Und Jesus sagt, dass seine Freude, er will, dass seine Freude uns erfülle. Johannes 15. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Und in welchem Umstand hat er das geschrieben? Das Gleichnis Weinstock und Rebe. Aber zwei Verse vorher sagt er ihnen, das passt zu deinem Lied, das du gesungen hast, bleibet in meiner Liebe. Und dann hat er ihnen bewiesen, was Liebe heißt. Wie sehr er sie liebt. auch den Petrus, der ihn verleugnet. Es gibt da ein Lied, ich glaube es von Birkenfeld. Birkenfeld, ja, Margrit Birkenfeld. Für mich gingst du nach Golgatha. Das wirft mich immer wieder um, das Lied. Und dann kommt der Refrain. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nicht begreifen kann oder erfassen kann oder ich weiß nicht was. Und dann, darum bete ich dich an. Welch eine Liebe. Und wisst ihr, dass Liebe und Freude zusammengehören? Denn gerade in diesem Text von Hebräer 12 heißt es von Jesus, dass er sich gefreut hat, trotz des Kreuzes. Wie kann das Kreuz Freude bringen? Dieses schwere Kreuz. Er wusste, ich muss diesen Weg gehen, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Er freute sich, den Vater bald wieder zu haben. Er freute sich, ihm eine neue Menschheit zu bringen. Eine Menschheit, die von dieser unbegrenzten Gottesliebe heraus entstanden ist. Die ihn liebt von ganzem Herzen. Die geprägt ist, erfüllt von dieser Liebe. Und dann kann uns Jesus den Auftrag geben, ne? Du wurdest geliebt, jetzt lieb du, wie ich dich geliebt habe. Und wiederum gehört Liebe und Freude zusammen. Bleib in meiner Liebe. Liebe, die schenkt, die sich schenkt. Wir kennen Echo-Liebe. Ich habe dich lieb, singen, schreien wir in den Bergen. Und dann kommt es zurück. Ich habe dich lieb, ich habe dich lieb, ich habe dich lieb. Und wenn du schreist und es kommt nicht zurück, dann hörst du auf, verstehst du? Aber das ist nicht diese Liebe, von der Jesus spricht. Liebe, die sich gibt. Ich will dich lieben. Die das andere annimmt, wie es ist, das ist gesungen. Wie ein französischer Prediger sagte, die Freude versiegt, wenn die Liebe versiegt. Aber solange die Liebe sprudelt, quillt auch die Freude mit der Liebe. Ist deine Freude gedämpft? Gerade in diesem Zusammenhang spricht Paulus nämlich von der Freude. Da sind in der Gemeinde zwei Schwestern, die Evodia und die Syntyche, die sind sie in den Haaren gelegen, gestritten, weiß nicht warum. Ging es um die Frage, wer ist die First Lady? Ich weiß es nicht. Ab Resultat, die Freude war gedämpft. Und dann gibt Paulus den Befehl, Philipper 4, dass sie sich neu mit Christus einstimmen sollen. Neu auf die Stimmgabel hören. Auf den schauen, der sein eigenes Interesse aufgegeben hat, gedient hat, sich geschenkt hat. Ist deine Freude gedämpft? Bist du in Streit mit jemandem? Bist du bereit, heute diesen Streit zu legen? Dich auf Christus abzustimmen? Schlachter übersetzt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Die Genfer Übersetzung schreibt, freut euch, was immer geschieht. Du sagst dir vielleicht, Nicola, wenn du wüsstest, in was für Situationen ich lebe, dann würdest du das nicht sagen. Aber er sagt, was immer geschieht. Wenn mein Leben, meine Existenz an Jesus gebunden ist, dann wird er uns auch helfen, diese schwere Etappe durchzustehen. Die wahre Freude ist nicht abhängig von Umständen, sondern von meiner innigen Verbindung mit Jesus. Ich möchte nun Clarice de Benoit zitieren. Die zeigt uns die Eigenschaften dieser Freude. Sie war auch oft engagiert mit uns an einer Erweckungskonferenz. Sie sagt, diese Freude ist tiefe Freude. Sie macht ihre Wohnung im Zentrum unserer Persönlichkeit und lässt sich nicht mehr von dort vertreiben, weil es die Freude des Heiligen Geistes ist. Die Freude der Welt ist oberflächlich. Sie fliegt davon wie ein Schmetterling, der geht zur nächsten Blume. Sie ist bleibende Freude. Jesus hat gesagt, euer Herz wird voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Es ist eine standhafte Freude. Sie kann mitten in der irdischen Hölle blühen. Paulus schreibt den Brief der Freude in der Gefängniszelle. Sie sagt, selbst ein Heide kann singen, wenn er das Gefängnis verlässt. Paulus und Silas singen im Gefängnis. Mit Händen und Füßen im Stock und einem wundgeschlagenen Rücken. Die Freude der Welt ist bedingt von äußeren Dingen. Gesundheit, Hauptsache man ist gesund. Reichtum, Freunde, Wohlergehen, Erfolg. Aber es ist zerbrechlich und zerfällt wie eine Sandburg bei der ersten Welle. Wahre Freude ist selbstlos. Wie ein sprudelndes Wasser, das das umliegende Land belebt, so strömt diese Freude und schenkt sich für die anderen. Weltliche Freude denkt nur an sich selber. Echte Freude ist rein. Sie sprudelt aus einem Herzen, das durch Gnade gerecht wurde. Gereinigt, denn Sünde trennt uns von Gott. Er ist die Quelle der Freude. Wenn du getrennt bist, dann tropft's nur noch. Aber dann ist nicht mehr die Fülle. David schreibt, der Gottlose hat viel Plage, wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, jauchzt alle, ihr Frommen. Freude und Vergebung gehören zusammen. Freude ist friedlich, sie ist weder von der Furcht noch von Sorgen belastet. Welch ein Vorrecht! Ihm ganz bewusst alles anvertrauen zu können. Freude. Die Freude der Welt ist laut und unruhig. Die wahre Freude ist vollkommen. Sie enthält alle menschlichen Freuden, aber übertrifft sie bei Weitem. Und jetzt lese ich, was Blaise Pascal, der Mathematiker und Christ, Physiker, Philosoph, 1623 bis 63 geschrieben hat. Er bekehrte sich. Dann schreibt er, Gewissheit, Empfinden, Freude, Frieden, Tränen der Freude, totale Unterwerfung unter Jesus Christus, ewige Freude für einen Tag geistiger Übung auf Erden. Wow! Und Hudson Taylor schreibt, Christus hat sich mir über alles Erwarten offenbart. Er hat mich gewaschen von aller Sünde, befreit von allen meinen Götzen. Er hat mir ein neues Herz gegeben. Ehre sei seinem gesegneten Namen. Und dann schreibt er, die Freude hindert mich zu schreiben. Freust du dich? Noch ein Punkt. In diesem Philipper 4 ermahnt uns Paulus, die Feinde der Freude zu bekämpfen. Die Freudendämpfer. In der Luther-Übersetzung steht Vers 5, eure Güte, lasst Grund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Die französische Übersetzung sagt, eure Sanftmut, lasst Grund sein allen Menschen. Die Genfer Übersetzung sei freundlich im Umgang mit allen Menschen. Der erste Feind, der die Freude dämpft, ist die Härte. Das Denken an seine Wiederkunft ermutigt uns, alles in die Hände des gerechten Richters zu legen und nicht uns selber zu rächen. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Ungläubigen zu richten. Wenn der Herr wiederkommt, bringt er alles in Ordnung. Zeigt eure Sanftmut. Sanftmut ist ein Diamant mit vielen Schleifseiten. Eine davon ist die Güte. Die andere ist die Geduld. Man hat Zeit. Man kann es dem Herrn hinlegen. Eine andere ist, dass man das Ungerechte tragen kann. Und Jesus unterstreicht die Demut. Sanftmut und Demut gehören zusammen. Der zweite Freudenstörer, das ist die Tyrannei der Umstände. Da steht, sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Kennt ihr diese Tyrannei? Die Umstände wollen meinen Blick fokalisieren, anziehen, dass ich nur noch die Probleme sehe und denke, hat es noch einen Pilot in meinem Flieger? Ich vergesse das nicht an mein Flugzeug. Das ist eine Schweizer Übersetzung, Entschuldigung. Ich vergesse den Tag nicht vor einem Jahr. Am Morgen habe ich diesen Text gelesen, meditiert. Wenig später kamen zwei englische Ehepaare zu uns, Freunde, in großer Not. Bei einem der Brüder wurde ein doppelter Krebs diagnostiziert, Bauchspeicheldrüse und Leber. Man hat mir gesagt, noch 6 bis 12 Monate, er lebt immer noch. Aber für ihren Ruhestand, Engländer, sind sie in Frankreich gelandet, haben ein großes, großes Haus gekauft. Sie wollten ein Zentrum daraus machen, um Leute, Gäste zu empfangen und ihnen von Jesus zu sagen. Was für eine Prüfung. Der Umbau ist noch nicht fertig. Sie sind in einem Ruhestand. Und viele Fragen sind aufgebrochen um ihre Zukunft und Existenz. Und gerade morgen habe ich das gelesen. Und dann habe ich dazu eine Anmerkung von Gen Getz gelesen. Wir machen normalerweise aus diesem Text eine individuelle Anwendung. Er richtet sich aber an die Gemeinde, an die Bruderschaft. Wir haben eine gegenseitige Verantwortung. Denn manchmal sind unsere Umstände so schwer, dass einer alleine darüber fast zerbricht. Es fällt ihm schwer, seine Not bei Jesus abzuladen. Darum hat der Herr uns eine Bruderschaft gegeben. Sind wir sensibel für die Not des Bruders? Haben wir gemerkt, dass da jemand unter seiner Last fast zerbricht? Wollen wir das Gesetz Christi erfüllen und unter seine Last stellen? Keiner von uns ist ein Glaubensriese. Jeder kann Stunden erleben, wo er von der Angst gepackt wird, wo die Sorgen ihn erdrücken wollen. Und leider kriegt man dann von den Gläubigen oft eine Frage, hör auf zu sorgen, macht Freude. Ja? Oder alle Dinge dienen denen, müssen zum Besten dienen. Kennt ihr diesen Vers? Paulus fordert uns als Gemeinde auf, den geprüften Geschwistern zu helfen und uns mit ihnen zu identifizieren. Da steht, macht euch daher, weil der Herr nahe ist, um nicht Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten, Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Ohne viele Worte zu machen. Legen wir diese große, erdrückende Not auf ihn. Resultat und der Friede Gottes, der allen Umstand übersteigt, wird euer Herzen und eure Gedanken bewahren Christus Jesus. Unerklärlich. Das ist geschehen an jenem Morgen. Wir haben miteinander gebetet. Plötzlich wurde der Schleier zerrissen. Den Geschwistern, die mit ihrer Not zu uns gekommen sind, wurde es neu klar. Unser Leben steht in seiner Hand. Er ist uns nahe. Alle Umstände, auch dieser Krebs, steht unter seiner Kontrolle. Meine Mutter hatte Krebs und hat dem Arzt gesagt, ich sterbe nicht wegen Krebs, sondern am Willen Gottes. Das ist was anderes, versteht ihr? Er hat die Kontrolle. Und plötzlich wurde es ihnen klar, der Herr war uns nahe. Während unserem Leben, und sie haben erzählt, wie sie den Herrn erlebt haben, wunderbare Führungen. Und schlussendlich konnten wir loben und danken. Der Bruder wurde nicht vom Krebs geheilt. Es gibt keine Heilung, wenn der Herr nicht eingreift. Aber sie wussten sich für diese Etappe in seiner Hand. Der Friede Gottes, was für ein Geschenk. Und das Letzte, die Zeit ist vorbei, Entschuldigung, ihr wartet schon auf den Aperitif. Da gibt es noch einen dritten Freudenstörer. Das sind die unkontrollierten Gedanken. Ha, damit habe ich zu kämpfen. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, achtenswert, gerecht, rein und unanstößig oder liebenswert sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Ich habe gemerkt, in unserer Ehe, und meine Frau weiß, wir haben mal so einen Ehefragebogen ausgefüllt, und da, was denkst du, mit was habe ich zu kämpfen und was denke ich, mit was hast du zu kämpfen und was möchtest du gerne, dass ich anders mache und so weiter. Und Schluss habe ich geschrieben, ich muss auf meine Gedanken aufpassen. Da haben wir den Fragebogen nebeneinander gestellt und bei ihr stand, du musst auf deine Gedanken aufpassen. Ah ja, ich weiß warum. Wir hatten ein Zentrum und Frühstück sollten wir vorbereiten. Und da kamen Missionare, die waren nicht angemeldet. Am Morgen waren es sicher etwa 20 zum Frühstück. Das macht Freude und so weiter. Und dann, ja, dann haben wir gesagt, wir müssen schnell die Tische stellen. Und so meine Frau gesagt, du machst die Bänke so. Und dann, naja, habe ich gesagt, du, also, ich bin jetzt so lange, seit 96 bin ich in diesem Haus. Ich weiß, wie man Bänke stellt und so weiter. Sie hat es gut gemeint. Aber ich dachte, was will sie mir jetzt wieder sagen, hä? Und habe, was sie gut gesagt hat, Sitz, interpretiert, Reaktion, ein Ton ein bisschen stärker und sie wieder enttäuscht und ich gebe zurück und wieder interpretiert. Kennt ihr das nicht? Freudendämpfer. Warum? Weil ich nicht auf meine Gedanken aufpasse. Ich habe falsch interpretiert. Wir müssen dann vom Gottesdienst in Ordnung bringen, zum Glück überhaupt. Wie steht es in deiner Gedankenwelt? Das, was unsere Gedanken beschäftigt, wird nachher unseren Worten und Taten zum Ausdruck kommen. Ist es wahr? Kannst du es abhacken? Ist es achtenswert? Kannst du es abhacken? Gerecht? Rein, unanstößig, liebenswert, verdient allgemeine Zustimmung. Zum Glück haben wir da nicht ein Fenster, sonst müssen wir Hüte bis hier tragen. Dieser Vers wurde mir zur geistlichen Waffe. In meiner Studienbibel steht, ich bin am Schluss, was beschäftigt unsere Gedanken? Trüben unreine Gedanken und Einbildungen unsere Gemeinschaft mit Jesus. Da kannst du beten und plötzlich denkst du etwas, was du gesehen hast. Jetzt im Gebet. Dann müssen wir überprüfen, was wir unserem Geist erlauben aufzunehmen durch Fernsehen, Bücher, Filme, Zeitschriften, Internet. Wir müssen das Zerstörende, Schädliche ersetzen durch das, was gesund und rein ist. Darum will ich mich vermehrt Gottes Wort öffnen und mich mit ihm beschäftigen. Herr, hilf mir, meine Gedanken auf das zu fokalisieren, was mich geistig fördert. das braucht eine gewisse Disziplin. Versteht ihr? Aber viele Christen denken, Disziplin ist Gesetzlichkeit. Irrtum. Gesetzlichkeit ist auf mich bezogen. Disziplin auf meine Beziehung zum Herrn. Wie ich nützlicher werden kann. Wie ich für mich, für ihn besser dienen kann. Paulus hat das selber angewandt. Und wenn wir ihn imitieren, werden wir sehen, dass der Gott des Friedens mit uns ist. Wir sind plötzlich wieder klar. Hindernisse werden aus dem Weg geräumt. Die Gemeinschaft wird wiederhergestellt. Und die Freude sprudelt in allem, trotz allem. Bleibt Jesus meine Freude. Amen.
Ganz herzlichen Dank für dein lebendiges Wort, das du uns jetzt ausgeteilt hast. Du sprichst sehr aus der Praxis. Du gibst uns Tipps für die Praxis. Du bist ein Praktiker und kein Theoretiker. Das ist so hilfreich. Herzlichen Dank nochmal für all die Vorträge. Herzlichen Dank für alles, was wir hören, aufnehmen durften jetzt während dieser zweieinhalb Tage. Wie gesagt, es ist alles als MP3 festgehalten. Wer das gerne nachhören, weiter studieren möchte, draußen liegt die Liste. Bitte tragt euch ein. Ich möchte auch nochmal ein herzliches Dankeschön sagen für alle Gaben, die eingelegt worden sind, in die Box, die rundum ging. Ich möchte euch nochmals ein herzliches Dankeschön sagen an euch Geschwister hier. Nochmals dafür, dass wir hier sein durften, dass ihr eure Räume uns geöffnet habt. Danke für die Gemeinschaft, jetzt auch im Gottesdienst. Jetzt habe ich gerade auch noch einen Zettel bekommen. Am Eingang gibt es noch Kaffee und Kuchen und Getränke, draußen im Foyer. Die aber bitte nicht hier in den Saal mit hereinnehmen, sondern dann draußen genießen dürfen. Ja, von meiner Seite aus sind wir jetzt fast am Ende des Gottesdienstes angelangt. Bevor wir zum Schluss kommen, erheben wir uns noch einmal. Ich möchte bitten, dass zwei, drei Brüder mit uns beten und ich mache dann den Abschluss im Gebet. Herr, großer Herr, so dürfen wir dich loben und preisen und dir von Herzen danken für diese frohmachende, für diese aufbauende, glaubensstärkende Botschaft, die wir heute gehört haben und auch in den Tagen vorher. Danke, großer Herr, dass du durch den Nikola gesprochen hast. Danke, Herr, für sein Vorbild und auch das Vorbild seiner Frau Edith. Danke, dass wir sie jetzt unter uns haben durften, diese Tage. Herr, und dass du alles gesegnet hast, geführt und geleitet hast. Danke, Herr, dass du dich selbst uns in unseren Herzen ganz groß vor Augen gemalt hast. Du bist der Herr und alles soll sich zu dir hin ausrichten. Danke, Herr, hilf uns, dass diese Botschaft in das tägliche Leben jetzt mit hinausgeht, dass wir darin wachsen, dass wir dich immer mehr widerspiegeln, dass du immer mehr durch uns wirken kannst. Herr, so segne du auch den Nikola und Edith, segne du die Mission Franz-Pur Christ, segne du die vielen Geschwister, Herr, die für dich hinausgehen. Um Menschen zu erreichen, um von dir zu reden, um dich groß zu machen. Herr, und wie reich bist doch du. So loben und preisen wir dich und danken dir von Herzen für deine wunderbare Gnade, die wir jetzt hier haben erleben dürfen. Danke nochmal für die Geschwister, die uns hier das Haus hier geöffnet haben. Danke für die Gemeinschaft und danke für deinen Segen, Herr. Amen. Dann wollen wir das Abschlusslied singen. 161. Mir bleibt euch einen reichen Segen des Herrn zu wünschen. Guten Nachhauseweg. Nikola und Edith, ihr nehmt bitte liebe Grüße mit. Siehst du den Daniel?
Den Daniel, ja, vielleicht irgendwo dann im September.
Okay.
Aber ich kann es ihm schreiben.
Bitte, sehr schön. Gut. Gottes Segen, gesegnete Woche. Bis zu unserem Wiedersehen. Und recht herzlichen Dank an euch, Axel, und an euch alle für die tolle Begleitung.